Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zur Kabinenpredigt Ausgabe Nummer 114. Wieder mal eine besondere Ausgabe, nämlich eine Art Sommerspecial. Das heißt, ich möchte die Zeit und die Ruhe nutzen, um Themen abzuhandeln, die liegen geblieben sind. Sei es der FC, sei es die EM und die Nationalmannschaft ein bisschen ausführlicher zu beleuchten bzw. meinungsmäßig abzuhandeln. Und ein paar Empfehlungen auszusprechen und dann im letzten Teil noch einen kleinen Ausblick zu geben, was das für den Blücherpack-Fußball möglicherweise bedeuten kann. Ja, fangen wir mit dem FC an. Hat jeder mitgekriegt, auf den letzten Metern den Klassenerhalt noch geschafft. Vom Sportdirektor getrennt. Die Gerüchte um Werles Abgang haben sich nicht bewahrheitet. Leider sag ich, dafür bewerte ich den Abgang von Dominik Drexler absolut positiv zu den Modalitäten, die vielleicht einiges über den Verein aussagen. Kommen wir direkt. Dominik Drexler verpflichtet noch von Armin Fee, was ich zu der Verpflichtung vom Sportdirektor damals gesagt habe, kann man an der entsprechenden Stelle der Kabinenpredigt nachhören, nämlich ich habe geahnt, dass das schief gehen wird und für die Transferpolitik ist Dominik Drexler ein gutes Beispiel, wie hier in dem Verein agiert wird. Dominik Drexler war zum Zeitpunkt der Verpflichtung, ich meine 27 oder was, wenn nicht sogar 28, hat wahrscheinlich keine Sau gekannt, also war ein Zweitligaspieler, ein solider Zweitligaspieler von mir aus, kam damals mit dem Trainer Markus Anfang aus Kiel. Nee, er kam gar nicht aus Kiel, das ist ja genau der Witz. Er wurde, keine Ahnung, im Sommer Transferfenster nach Dänemark verkauft von Holstein Kiel für 2,5 Millionen. Muss ich kurz nachgucken. Am 1.7.2018, den Namen habe ich jetzt wieder schon vergessen, nach Dänemark auf jeden Fall für 2,5 Millionen, hat da kein Spiel gemacht. 14 Tage später hat der FC aus Dänemark gekauft für 4,5 Millionen. Heißt, der Verein hat, also der dänische Verein jetzt hat innerhalb von 2 Wochen 2 Millionen plus gemacht mit einem Transfer, weil der FC dann ja den Drexler unbedingt haben musste. Und 4-Jahres-Vertrag natürlich, irgendwie Millionen Gehalt. Hat dann leider den Durchbruch in der ersten Liga nicht ganz geschafft. Ich glaube, in der letzten Saison 2 Tore, 2 Torvorlagen, wechselt jetzt nach Schalke für 0 Geld. Nur im Aufstiegsfall wird eine Ablösesumme Summe fällig. Wie gesagt, ein Fehltransfer von einem Typen, der sich immer wieder auslässt, auch heute noch auslässt, über die Strukturen beim FC, dann im Doppelpass rumhockt und sagt, ja, wie schwierig das in Köln ist, weil da so viele reinreden. Und was ich schon mehrfach gesagt habe, dass der Verein finanziell und auch sonst so bemitleidenswert dasteht. Es sind eben solche Transfers getätigt, genau von den Leuten, die für sich reklamieren, sie hätten so viel Ahnung von Fußball und die Arbeit wäre ja so schwer durch die Strukturen im Verein. Wie gesagt, Dominik Drexler, gutes Beispiel. Generell die Saison mal kurz zu bewerten, jetzt abgesehen von dem sportlich relativ desaströsen Auftritt, gerettet dann noch von Friedhelm Funkel, der dann ja auch blöderweise noch bewiesen hat, wie sehr er aus der Zeit gefallen ist mit diesem unsäglichen Interview nach dem Leverkusen-Spiel. Ich habe es mir nochmal angehört, wo er dann sagt, ja, also erstmal ist der Witz ist ja, dass die Aussage an sich schon so dumm ist, nämlich ja, Leverkusen ist halt schwer zu kontrollieren, weil die Schwarzen so schnell sind. Aber hat er auch nicht gesagt, die Schwarzen, hat nur gesagt, manche Ausdrücke, dann ist die Frage, welchen Ausdruck wollte er denn verwenden? Wollte er Neger sagen oder was wollte er denn sagen? Manche Ausdrücke, an seiner Aussage ist er ja geblieben. Also die Aussage an sich ist ja schon rassistisch und dumm und aufgehangen wurde sie aber nur an dem Ausdruck, den er nicht sagen wollte. Also strunzdumm und dann auch der Umgang damit erstmal wie ja, nicht so gemeint. Und Entschuldigung, falls sich jemand dadurch beleidigt fühlt, also Friedhelm Funkel, ich schätze sie im Grunde sehr, aber wie gesagt, er hat bewiesen, aus der Zeit gefallen und ja, gut, dass er jetzt dann im Ruhestand ist und ich hoffe, dass man nicht mehr so viel von ihm hört, dass er sich den Gefallen tut, jetzt sich auch ein bisschen zurückzuziehen. Er hat ja schon ein Interview gegeben, wo er auch in die ähnliche Kerbe haut, von wegen Investoren und Strukturen im Verein, das gefällt mir überhaupt nicht. Dann der Verein, keine Gelegenheit genutzt, sich zu blamieren. Die Geschichte mit diesem Pressechef, der installiert werden sollte, ehemaliger Bildmann, wo man komplett unterschätzt hat, wie groß die Gegenwehr der gesamten Fanszene. Das muss man jetzt mal klarstellen, weil es immer heißt, ja, da gibt es ja die Ultras und bla bla. Nee, die gesamte Fanszene hat sich dagegen ausgesprochen und in der Vehemenz, dass zwei Tage später das Ganze vom Tisch war, was natürlich wieder für die Fanszene schön war, dass dann doch so ein Einfluss noch besteht. Aber dass die handelnden Personen das so dermaßen falsch eingeschätzt haben, lässt natürlich auch tief blicken. Der Verein ist nur peinlich und wird sich auch nichts ändern. Letztes Beispiel. Ich bin halt jeden, der es nicht gesehen hat, der nicht auf Twitter oder was ist, diese Morgan-Show, also unheimlich lustig. Gähnt dann immer einer, wenn er morgen sagt, Morgan. Und also dafür wird Geld ausgegeben für eine Social-Media-Abteilung oder was. Und da werden wir auch beim Thema, was ich glaube, was grundsätzlich das Problem hier in Köln oder beziehungsweise beim FC ist, wie damit Geld um sich geschmissen wird für Mittelmäßigkeit und wird zu nichts Gutem führen. Also ein paar Beispiele noch. Die Vertragsverlängerung von Gisdol damals völlig unnötigerweise nach einem 1:6 in Bremen. Also was die an Ablöse, Auflösungsverträgen ausgegeben haben, das ist ja unfassbar. Und dann kommen die Leute wie Horst Held, die, also wenn jemals ein Verein eine wirklich komplett verfehlte Kaderplanung, Transferpolitik gemacht hat, dann wäre das ein Beispiel Horst Held in der letzten Saison ohne Stürmer im entscheidenden Teil der Saison. Warum? Andersen verletzungsanfällig, die Gerüchte gab es schon, inwiefern er überhaupt noch sporttauglich ist, aber okay, das kann man letzten Endes nicht zu 100% wissen. Modest nach Frankreich verliehen, weil der Trainer nichts mit ihm anfangen konnte, kann man vielleicht auch noch gerade verstehen. Dann aber Simon Terodde nach Hamburg in einem Nullsummengeschäft. Also das hat dem FC wohl 1 Million gekostet, was er in etwa auch verdient. Und das haben sie auch dafür ausgegeben. Also dafür, dass er aus dem Kader ist, dafür, dass er aus der Gehaltsliste gestrichen ist. Die Summe hat sich dann auf 1 Million noch zusammengeleppert, weil der FC Simon Terodde 200.000 Euro nicht Aufstiegsprämie bezahlt hat. Also er hat sich Simon Terodde, ich kann es ihm nicht verübeln, das ist schön, wenn jemand so einen Vertrag gibt. Kriegt für den Spieler auf jeden Fall, hat er sich ja zusichern lassen, falls er mit dem HSV nicht aufsteigt und keine Aufstiegsprämie kriegt, dann hat der FC 200.000 quasi als Entschädigung zu bezahlen, was ja, wie jeder weiß, dann auch der Fall war. Dann der nächste Stürmer, Emmanuel Dennis, ja, war sicherlich ein Risiko, man hat ja über seine charakterlichen möglicherweise vorhandenen Defizite gewusst, dass er mal mit Brügge oder letztes Jahr mit Brügge nicht nach Dortmund zum Champions League Spiel gefahren ist, weil sein Platz nicht, weil er sich nicht auf seinen gewohnten Platz im Bus setzen konnte wegen Corona-Maßnahmen und ja, der hat dann auch keine Rolle gespielt und dann hatten sie noch, ich weiß jetzt den Namen leider nicht, irgendwie aus der lettischen Liga irgendwie eingeholt, vornehmlich für die U23, um dann zu merken, ach, der ist ja gar nicht spielberechtigt für die U23. Ja, und so ist die Saison dann auch gelaufen. Einzig Positives, und das kann man, glaube ich, nicht hoch genug einschätzen, was Jonas Hector für den Verein und für die Mannschaft bedeutet. Und letzten Endes hat er 95% Anteil. Das heißt, oder sagen wir es anders, also ohne Hector wären sie garantiert abgestiegen. Ja, jetzt aber nochmal, was ist eigentlich die Ursache? Wie gesagt, die handelnden Personen, Mittelmaß, Millionen Gehälter, es wird um sich geschmissen. Und ein gutes Beispiel für die Kultur der Mittelmäßigkeit, die in dem Verein herrscht, ist für mich wie gesagt, nichts Persönliches, aber Timo Horn, einer der schlechtesten Torhüter der letzten Bundesliga-Jahre. Also ich sage immer, ich könnte mir keinen Verein vorstellen, der mit dem FC tauschen würde auf der Torhüter-Position. Stagniert seit Jahren, mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Aber wie gesagt, ich würde sagen, die letzten Jahre konstant unter den drei schlechtesten Bundesliga-Torhütern. Und jetzt kommt der Witz, da kann er ja nichts für. Unangefochten beim FC. Seit Jahren, wenn Torhüter geholt werden, immer als klare Nummer 2, wird noch nie ein offener Konkurrenzkampf ausgerufen. Kessler war ja jahrelang die Nummer 2, dann holt man Ron-Robert Zieler, der ja jetzt auch kein schlechter ist, aber von vornherein ist klar, Timo Hahn ist und bleibt die Nummer 1. Ja, und so ist es halt in dem Verein, ja. Wenn mal einer Außergewöhnliches leistet wie Modest in der Saison, dann kriegt er gleich, keine Ahnung, das dreifache Gehalt, 5-Jahres-Vertrag, Anschlussvertrag. Er hat ja einen 5-Jahres-Anschlussvertrag. Das heißt, wenn er mal aufhört, 5 Jahre, müssen sie irgendwie eine Position für ihn finden und auch wahrscheinlich nicht ganz schlecht bezahlt. Kurzer Ausblick, Trainerwahl finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Ja, letzten Endes interessiert es mich nicht mehr groß. Also nehmen wir das mal vorweg, wie es da weitergeht. Also FC ist für mich schier nicht mehr auszuhalten. Und dann kommt für mich noch dazu, dass diese Videoschiedsrichter-Geschichte mir den Spaß am Stadionbesuch ja auch verleidet. Heißt, ich sehe so, dass der beste Moment, warum er zum Fußball geht oder was im Stadion auch echt super ist, der Moment des Torjubels. Der ist genommen, weil, oh, ist hier noch was, ist da noch was, man weiß es nicht, man jubelt mit angezogener Handbremse, wartet ab. Das finde ich nicht sehr schön und was mich richtig ärgert ist, man kriegt ja auch nichts dafür. Es ist ja nicht so, dass jetzt die Gerechtigkeit groß eingekehrt wäre, sondern Fehlentscheidungen nach wie vor. Es gibt nach wie vor Schwalben, also gewonnen ist letzten Endes gar nicht so sehr viel, verloren dafür sehr, sehr viel. Ich habe für mich entschieden, nächste Saison kein Spiel in Müngersdorf zu gucken, sondern mich auf die Ligen zu konzentrieren, die ohne Videoschiedsrichter spielen. Das heißt, da sind wir in Köln ja ganz, ganz gut bedient. Geht los, in der dritten Liga haben wir die Viktoria spielen, die ja letztes Jahr ohne große Abstiegssorgen über die Saison gekommen ist und ja letzten Endes auch so ein Investor mit drin hat, aber ein sehr schönes Stadion. Also da werde ich ab und zu mal sicherlich hingehen. Dann mein eigentlicher Kölner Lieblingsverein ist im Moment die Fortuna, da gehe ich immer sehr gerne hin. Sowohl zur ersten als auch zur zweiten. Also die erste Mannschaft spielt in der vierten Liga, attraktive Gegner, Oberhausen und so weiter. Eigentlich will ich da möglichst viele Spiele sehen. Ganz gerne, wenn es denn möglich ist, auch auswärts die Vereine abklappern. Und die zweite Mannschaft auch, die spielen eine Klasse drunter. Nur ein neuer Trainer jetzt, da bin ich sehr froh drüber. Und das ist auch schon super Fußball. Der Vorteil ist, die spielen sonntags. Also das ist das Blöde bei der ersten von der Fortuna. Die spielen in der Regel samstags. Und da ist mein eigener Fußballspieltermin. Das beißt sich damit ein bisschen. Aber wie gesagt, ich will da möglichst viel gucken. Fortuna 1, Fortuna 2, die Viktoria und dann so ein bisschen weiter unten noch, dann haben wir die Landesliga Lindenthal, also was auch schon echt super, super Fußball ist, die spielen dann in der Regel sonntags, das ist der Vorteil und Sonntag natürlich auch irgendwie so, ja, unser Fädelsclub im Grunde Olympia, auch da wird man mich ab und zu treffen. Wird auch hier dann in der Kabinenpredigt weniger über den FC als mehr über die unterklassigen Vereine hier ein bisschen erzählen, in der Hoffnung, dass ich den einen oder anderen da vielleicht auch für begeistern kann, sich die Spiele vor Ort anzugucken und werde es dann immer auch bekannt geben. Das heißt, möglicherweise gucken wir dann auch das ein oder andere Spiel dann mal zusammen bei der Fortuna oder bei Olympia oder wie auch immer. Das fänd ich sehr schön. Letzten Endes ist es natürlich auch so, dass mich die ganze Liga nicht mehr interessiert. Also an der Stelle Glückwunsch Bayern München zur 10. Meisterschaft, das ist ja dann wohl auch schon klar. An der Stelle der erste Tipp, Sport Insight, sehr empfehlenswert, sowohl die Fernsehbeiträge als auch die Podcast-Beiträge. Gibt es einen Beitrag, wie das denn, den kam auch alles mit dieser Vormachtstellung, Kirch, Geheimverträge, wo sie sich irgendwie 40 Millionen zusichern haben lassen, dass sie nach außen hin für die Zentralvermarktung weiter eintreten und hinterm Rücken 40 Millionen dafür vom Kirch einstecken und wie sie das dann investiert haben und dadurch auch ihre Vormachtstellung zum Teil mitbegründet haben. Also die Liga E, ja, sage ich ja schon seit längerem, sterbenslangweilig und das trägt dazu noch bei. Die Amateursaison beginnt schon bald mit, jetzt finde ich meinen Zettel nicht, Regionalliga Ende Juli, Mitte August geht das Ganze los und dann werden wir auch mit einsteigen. Kommen wir zur Nationalmannschaft bzw. EM, Ära Löw, Gott sei Dank und endlich beendet. Auch dazu könnte man in der Kabinenpredigt nachhören, was ich 2018 dazu gesagt habe, dass das nichts mehr werden kann. Und das hat sich ja letzten Endes auch bestätigt. Die Vertragsverlängerung vor der Weltmeisterschaft natürlich Unsinn gewesen. Und ja, ich denke, Löw war dann irgendwie auch fertig vielleicht nicht, aber gebrannt hat er zumindest nicht mehr. Und so hat die Mannschaft dann auch gespielt. Risikoloser, feiger, uninspirierter Fußball durch die Bank weg. Ein Trainer, der nicht mehr on fire war, das mache ich ihm gar nicht zum Vorwurf. Ich denke, für ein paar Wochen Arbeit, ein paar Millionen zu kassieren, dass man das dann freiwillig abgibt, das kann ich verstehen, dass man das nicht macht und dass man so einen Job dann auch mal mit halber Kraft oder nicht mit der letzten Überzeugung ausübt, kann ich durchaus verstehen. Zugucken konnte man im Grunde nicht zu Löw noch. Wie gesagt, bei der EM auch, im Grunde geht es schon los mit Sané, wie er den durch die Nichtnominierung 2018 im Grunde schon vorerst zerstört hat. Dann Kurzeinsätze jetzt hier ähnlich mit den anderen jungen Spielern und Löw wird dann eher als oder der Trainer, der öfter mit Hand in der Hose als Arsch in der Hose in Erinnerung bleiben wird, als erster Trainer weltweit, der mit Nagelfeile auf der Trainerbank saß und wegen seiner Fingernägel, Maniküre oder wie das heißt, ein Tor seiner Mannschaft verpasst hat. Also ich denke, das dürfte weltweit einzigartig sein. Zur EM ist ja eigentlich auch schon das meiste gesagt. Ich habe das im Grunde weder den Modus noch die Stadienauslastung und so weiter, so vieles nicht verstanden. Und letzten Endes halte ich das ja eh für ein überholtes Konzept, danach Pässen Turniere auszutragen. Interessiert mich letzten Endes auch nicht mehr. Dann noch ein paar Kurzmeldungen aus der letzten Zeit, die jetzt hier noch keine Erwähnung gefunden haben. Dietmar Hopps Firma ist mit dem Impfstoff gescheitert. Zur Erinnerung, er hat ja seinen legendären Auftritt im Sportstudio seinerzeit, als es um den Fankonflikt um ihn und seine Person ging, den Auftritt genutzt, den Impfstoff für letzten Herbst quasi anzukündigen und Hilfen aus der Politik zu fordern. Bundesregierung hat ja dann auch, ich weiß nicht für wie viele 100 Millionen Anteile der Firma gekauft. Geklappt hat es jetzt letzten Endes halt leider doch nicht und schade für den Hopp natürlich. Dann Kartellamt, interessante Entwicklung hat sich oder hat moniert dieses Modell, die der Ausnahmen von wegen 50 plus 1, die Ausnahmen für Hoffenheim, Leverkusen, Wolfsburg, Hannover. Ja, könnte noch interessant werden. Eine Öffnung, glaube ich, kommt nicht in Frage. Das wird die Fanszene nicht mitmachen. Frage ist, ob dann die Ausnahmeregelungen für die anderen bestehen bleiben können. Das könnte durchaus noch interessant werden. Dann nochmal kurz zum Thema Bayern München. Hermann Gerland hatte in einem Podcast Phrasenmäher, den ich nicht empfehle, weil er aus dem Hause Bild kommt, hat er Stellung genommen zum Rassismusskandal. Also zur Erinnerung, er war ja Leiter des Nachwuchsleistungszentrums bei Bayern München, als es diesen Rassismusskandal gab. Ein Trainer hat ausländischen Spielern nicht die Hand gegeben, hat die abqualifiziert, diskriminiert, sich gegen Transfers ausgesprochen mit der Begründung, ja, Türke oder was weiß ich, gab eine Chatgruppe mit rassistischen Äußerungen und der Trainer wurde dann freigestellt und ist jetzt vom DFB für 18 Monate gesperrt worden. Hermann Gerland sagt in dem Interview dazu, greift den an, den Journalisten von Sport Insight, müsste das eigentlich auch ein Bericht gewesen sein, der das aufgedeckt hat, und sagt dann so sinngemäß, ja, was konnte ich denn wissen von den Chatgruppen und bla bla. Und also Hermann Gerland ansonsten eher eine sympathische Figur, aber da stiehlt er sich natürlich ganz schön einfach aus der Verantwortung. Er war der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und der Vorwurf ist nicht, dass es geheime oder interne Chatgruppen gab, sondern dass die Leute, die Eltern zu ihm gekommen sind und haben gesagt, hier läuft was schief, das geht so nicht, und er abgewiegelt hat und gesagt hat, ja, da muss er eben durch, das Sohn, wenn er Profifußballer werden will. Also ne, in der Situation auf den Vorwurf zu reagieren, der so gar nicht besteht. Der Vorwurf ist nicht, du hast geheime Chatgruppen, interne Chatgruppen zugelassen, sondern du hast dich nicht gekümmert als die Leute, die sich das bestimmt gut überlegen. Also wenn der Sohn bei Bayern München im Nachwuchs spielt, dass du dich da über irgendwas beschwerst, glaub nicht, dass man das leichtfertig tut, weil natürlich klar ist, du willst dir da kein negatives Bild aufbauen. Also ich glaube, die Leute haben sich das sehr gut überlegt, bevor sie zu ihm gekommen sind, und dass er sich da nicht adäquat drum gekümmert hat, sondern das abgewiegelt hat. Das ist der Vorwurf, der im Raum auch gegen seine Person steht. So, und damit habe ich mir, glaube ich, alles von der Seele geredet, was liegen geblieben ist. Ich hoffe, ihr habt euch einigermaßen unterhalten gefühlt und wünsche euch noch eine erholsame Zeit. Bis bald. Ciao.